Manche von euch sind vielleicht mit der Frage heute in den Gottesdienst gekommen, um was geht's heute? Und wenn ich sage, es geht um Dinge, die mich bewegt haben, kommt vielleicht jetzt auch die Frage dazu, um wen geht's denn heute? Frank? Und ich denke, da sind wir dann schon beim Thema, um was geht es, um wen geht es? Aber geht's um mich? Geht es um mein Leben? Ich möchte mit einem YouTube-Clip starten, weil dieser YouTube-Clip und die letzten Predigten vom Jürgen über Abraham und wie er nachgefolgt ist, haben mich sehr, sehr bewegt. Und ich hoffe mal, das funktioniert jetzt mit der Technik, dass wir hier jetzt diesen Poetry Slam hören dürfen und ihr dürft mitlesen. Also ihr hört's und ihr lest, schaut's euch an. Mich hat es sehr, sehr bewegt.
Es geht mir hier nicht um Menschenworte. Harmonische Worte, die doch nichts bringen, wenn sie menschliche Sinne mit Reim umringen, aber menschliche Herzen dem Retter entgingen. Ich halte meinen Mund verschlossen von mir und meiner Person. Keine Angst vor Spott und Hohn, aber liege im Streit um einen Lohn. So zu Ruhm von der Welt wird's ein einziger sein. Er muss wachsen und ich werde klein, vielleicht stehe ich damit am Ende allein. Hab mich von Anfang an entschlossen, dass ich das nicht bin. Anfangs habe ich mich entschlossen, ich gehöre nicht hin zwischen Ruhmsucherei und Menschengewalt. Und ich weiß noch, du fragst mich, bist du bereit, dass die Menschheit mich entzweit, weil ich über die Wahrheit schreibe? Denn das, was wahr ist, findet in unserer Zeit nur selten Verbleib. So schreibe ich lieber über den König des Lebens, als mich selber zum König zu erheben. Ist doch egal, wer ich bin, wenn ich in Jesus nicht alles finde. Nenn mich doch Christ oder sein Kind, wenn du meinen Namen kennst, aber seinen vergisst, verstehst du eigentlich nichts, wenn du nicht weißt, wer Jesus ist. Willst du mir einen Namen geben? Denkst du, ich würde für einen Namen leben? Ich gehöre lieber zu den Außenseitern, den Ausreißern, bin immer dran, meine Sicht von außen zu erweitern. Denn innen drin bist du schnell ein Menschenknecht, suchst an Ehre und wirkst doch nicht echt. Und wie oft habe ich mich gesehnt nach unperfekten Menschen, die verstehen, wie unperfekt ich denke und wie unperfekt ich meine Segnung versenke. Tausendmal enttäuscht umgedreht, wurde tausend und einsmal von der Wahrheit geprägt. So bin ich lieber unperfekt echt und brauche einen Erlöser, schäme mich nicht für Fehler, denn keiner ist besser als dieser. Besser sein Name als meiner. Man sagte mir, Instagram bringt dich weiter. Doch wieso will ich virtuell weiter, wenn ich im wahren Leben scheiter? Denn Christsein sind nicht die Zeilen, die ich schreibe. Sind nicht die Worte, die ich teile, sodass ich die Definition perfekte Christen vermeide. Verbinde nicht eure Wunden, sondern meine. Flehe täglich zum Vater, dass er mich heile. Denn ich selbst sitze so oft in der Schülerbank. Weil ich selber so oft als sein Schüler wanke und so oft schon sündenkrank in seine Arme sank. Hab auch oft das Gefühl, alles falsch zu machen, anstatt richtig. Schaue nach vorne, doch bin kurzsichtig, weil ich denke, meine Performance würde mich retten. Doch das Denken von Religion will mich nur ketten. Hab Gott angefleht, dass wenn es hier nicht mehr um Jesus geht, mir diesen Dienst zu nehmen. Hauptsache, ich gewinne ihn. Denn am Ende zählt nur, was ich in Jesus habe. Zähl nicht meine Stunden oder Tage oder mein Name, sondern dass ich den Weg des Königs bahne. Schon mal nachgedacht. Schon mal eine Nacht damit verbracht, nachzudenken, von wem sich die Spuren in deinem Leben tiefer einsenken. Von Jesus oder dir? Was steht da auf dem Spiel, wenn ich weitergehe, aber nicht für sein Ziel? So ist es egal, wer du bist, wenn du Jesus nicht hast. Licht mal an und Licht mal ausgemacht, wieder einen Kompromiss in Sünde verbracht. Ich kämpfe und fall dann erneut. Ich sage, ich lebe zum Tode geweiht. Du wartest auf einen Rechtsspruch, doch siehe, da ist Rechtsbruch. Du wartest auf Gerechtigkeit, doch hörst nur von der Schlechtigkeit. Und obwohl ich so weit weg von einem heiligen Leben bin, nimmst du meinen Namen und legst mir deinen hin. Denn du nennst mich geliebt und du sagst, dass Liebe siegt. So bin ich nur ein Werkzeug in der Hand von dir. Zerbrichst du mich, Vater, so stehe ich noch hier, weil du dann stark bist, wenn ich verliere. Und auch wenn ich dann meine Tränen mehre, meine Kraft zu klein ist, dass ich zweifeln wäre, dann schaue ich hoch zum Himmel der Heere und bet unter Tränen, Gott, dir sei die Ehre. Denn wenn ich klein bin, bist du ganz groß. So bin ich getrost, namenslos.
Thank you. starkes Video. Ich hoffe, ihr habt den Text verstehen können, akustisch oder zumindest mitlesen. Ich weiß, es ist sehr, sehr schnell gegangen. Aber ich komme noch ein paar Mal zurück auf dieses Video. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt, den ich hatte, war, ich lese gerade sehr, sehr viel im Alten Testament. Und ich muss zugeben, das ist manchmal schwere Kost für mich. Aber Gott schenkt mir immer wieder Verse und Abschnitte, die mein Herz wirklich anrühren. Und ich meine jetzt nicht die großen Geschichten, die wir alle kennen, sondern eher so die Zwischentöne, das, was zwischen den Zeilen steht. Und ich merke dann immer wieder, wie ich das gar nicht begreife von mir aus, sondern wie ich das einfach geschenkt kriege, was er mir da zeigen will, ganz persönlich für mich. Und da ist dann auch Daniel dabei gewesen. Die meisten von euch kennen vermutlich Daniel. Daniel in der Löwengrube oder die Freunde vom Daniel im Feuerofen. Aber mir geht's heute um Daniel 2. Da ist der König Nebukadnezar, einer der größten Könige in der damaligen Zeit oder der größte König in der damaligen Zeit. Und der hatte einen Traum. Der hat was geträumt. Und das hat ihn wahnsinnig gemacht. Das hat ihm Angst gemacht. Er hat geträumt und er wusste nicht, was bedeutet das. Aber er wusste, es bedeutet was. Dieser König wusste, es bedeutet was. Und es hat ihn nicht losgelassen. Und in seinem Größenwahn oder in seiner Angst hat er dann gesagt, holt mal alle Weisen her, die sollen mir sagen, was ich geträumt habe und sollen mir dann erklären, was das bedeutet. Sie sollten ihm also sagen, was er geträumt hat. Ich weiß nicht, ob du den Traum von deiner Frau heute Nacht, den sie geträumt hat, sagen könntest oder ein anderer hier, was der Nebensitzer geträumt hat. Das kann keiner. Wüsste jetzt nicht, wer. Und die Weisen waren sich auch klar, die können das nicht und die haben das auch gesagt. Und dann ist er so zornig geworden und wollte alle umbringen lassen. Im Alten Testament ist das mit dem Schwert immer relativ schnell bei Hand. Ja? Und auch Daniel war davon betroffen, weil Daniel auch damals schon einer der Weisen war. Und Daniel hat geschafft zu sagen, gib mir mal noch eine Nacht zu dem, der ihn abholen sollte. Ich denke darüber nach und guck, was Gott mir zeigt. Und wir wissen alle, Daniel hat es geschafft, weil sonst hätte er es dann nicht in die Löwengrube hinten geschafft, wenn er da schon am Anfang vom Daniel umgebracht worden wäre. Aber wie hat er es geschafft? Er hat sich zurückgezogen mit seinen Freunden, hat gebetet und Gott hat ihm dann einen Traum geschenkt. Und in diesem Traum hat er ihm offenbart, was Nebukadnezar betrifft, was er geträumt hat und auch was es auszulegen hat. Wer gerne wissen möchte, was das für ein Geheimnis war, der darf gerne in Daniel 2 nachlesen. Ist auch spannend. Mir geht es heute nicht darum, was er da geträumt hat, sondern wie ging Daniel mit diesem Wissen um? Lasst uns das mal lesen. Daniel wachte auf und hatte einen Traum. Und er dankte.
Dabei sprach Daniel, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn die Weisheit und die Stärke, sie gehören ihm. Und er ist es, der Zeiten und Fristen wechseln lässt. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt Weisen die Weisheit und Verständigen den Verstand. Er ist es, der das Tiefe und das Verborgene enthüllt. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Vorfahren, preise und lobe ich, dass du mir die Weisheit und die Stärke gegeben hast und mich nun hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Was der König verlangt, hast du uns wissen lassen.
Daniel macht Gott groß. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann geht er mit dem Lob Gottes zum König und sagt, woher er seine Erkenntnis hat. Und in seiner Schwachheit.
Daraufhin sprach Daniel vor dem König: Keine Weisen, Zauberer, Magier oder Seher können dem König das Geheimnis kundtun, nachdem der König fragt. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse enthüllt. Und er hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage sein wird. Dein Traum und was du auf deinem Lager in deinem Kopf geschaut hast, ist dies. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht nur Weisheit, die ich allem Lebenden voraus hätte, enthüllt worden, sondern damit man dem König die Deutung eröffnet und du die Gedanken in deinem Herzen verstehst.
Wow. Wie geht Daniel damit um? Daniel ist sich klar, woher er seine Weisheit hat. Nicht aus sich heraus, sondern von Gott. Und er steht dazu. Er sagt es auch. Er geht zum größten König, den es damals auf der Erde gab, und sagte, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse enthüllt. Gott im Himmel. Er macht Gott groß vor dem König. Um was oder um wen geht es in unserem Leben? Jürgen hat uns in seiner Predigt von Abraham gezeigt, wie Abraham Gott nachfolgte, wie Abraham auch falsche Wege ging, aber wie er Gott vertraute. Gerade letzten Sonntag hat mich das total beeindruckt, wie Abraham mit 318 Männern mal schnell so ein paar Königen entgegenreist und da die aufmischt. Und ich denke, da wird auch noch viel, viel mehr kommen, was der Jürgen uns dazu zu sagen hat. Und 2018, der Olli hat es vorhin auch im Gebet schon angesprochen, haben wir das Thema Nachfolge bei uns hier in der Gemeinde. Wir wollen uns mit dem Thema Nachfolge beschäftigen. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, mache ich jetzt aber mal nicht, wem folgt ihr nach, würden wahrscheinlich die meisten aus tiefstem Herzen sagen, Jesus. Wenn ich das in meinem Geschäft fragen würde, glaube ich, würde ich mehr Stirnrunzeln kriegen, wem nachfolgen. Ich soll jemandem nachfolgen, ich bin doch mein eigener Herr. Wenn ich in eine Schule gehen würde und da fragen würde, wem folgt ihr Schüler nach, dann würde sicherlich irgendwelche Schauspieler kommen, Musiker, irgendwelche Sportler, die Lehrer natürlich, nein, okay, nicht die Lehrer. Um wen geht es? Wenn ich in der Bibel lese, im Neuen Testament vor allem, da geht es nie darum, Menschen nachzufolgen. Es geht nicht darum, Menschen zu folgen. Um wen geht es? Vor zwei Wochen war François Botes hier und hat uns echt stark gedient. Aber auch ihm sollen wir nicht nachfolgen. Wir können von ihm lernen. Seine prophetischen Eindrücke sind Bestätigung für Dinge, die Gott in unser Herz gelegt hat. Den Bills sollen wir auch nicht nachfolgen. Egal, ob sie Heibels oder Johnson heißen. Ihre Erkenntnis aber, die bringt uns weiter. Was sie gelernt haben, was sie bringt, das kann uns weiterbringen. Oder Dallas Willard, von dem Jürgen immer gerade relativ viel zitiert. Aber auch nicht euren Pastor, euren Ältesten oder Hauskreisleitern. Mit ihnen könnt ihr gemeinsam unterwegs sein und wachsen in der Nachfolge. Unterm Strich sind das alles Menschen. Und egal, wie gut sie sind, vermutlich machen sie Fehler. Da spricht einer, der hat eine Ahnung. Was das? Ja. Und sie werden dich vielleicht enttäuschen und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du auch schon enttäuscht wurdest. Meine Mutter zum Beispiel, die hat immer noch ein Problem mit der Kirche, weil sie mal von einer Frau Pastor ziemlich angemacht wurde. Wo ich klein war, wollte sie mich zum Kindergarten anmelden und die Antwort von der Frau vom Pastor war: Wir sind doch kein Auffanglager für gescheiterte Ehen. Ich durfte trotzdem in den Kindergarten. Und ja, aber meine Mutter hat da eine Enttäuschung. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich möchte keinen von diesen Menschen abschwächen. Es sind tolle Vorbilder. Und ich bin der festen Überzeugung, und ich habe das auch hier schon gepredigt, hier oben, dass wir Vorbilder brauchen. Und ich selber verdanke einigen von denen da oben viel. Ich beschäftige mich gerade ganz, ganz viel mit Büchern von Bill Hybels über Führung. Es ist einfach faszinierend, welche Erkenntnis diese Menschen haben. Und man kann davon lernen. Meine persönlichen Schwierigkeiten mit diesen Vorbildern sind aber die, ich habe sie auf einen Sockel gestellt. Und manche von ihnen sind von diesem Sockel runtergefallen. Manche sind runtergeschmissen worden von diesen Sockeln. Und manchmal hat dieser Sockel einfach einen Riss gekriegt und ist ein bisschen umgefallen oder zusammengebrochen. Egal, es hat mir geschadet. Warum hat es mir geschadet? Weil ich sie auf diesen Sockel gestellt habe und ich mich dann in eine Abhängigkeit von ihnen gebracht habe. Ich war abhängig davon, dass sie hier auf diesem Sockel stehen, weil ich sie auf diesen Sockel gestellt habe. Und dann habe ich Zeit gebraucht zu sortieren, was war jetzt richtig und was war jetzt falsch. Und ich konnte mir manchmal überhaupt nicht vorstellen, dass Menschen, die sowas von geisterfüllt sind, Fehler machen. Ja. Und es hat mich wirklich einfach verletzt, weil ich sie auf diesen Sockel gestellt hat. War das der Fehler dieser Vorbilder? Es war mein Fehler. Wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass wir Vorbilder brauchen, und das habe ich auch schon gepredigt, aber es geht mir darum, diese nicht auf diesen Sockel zu stellen. Es ist immer in der Verantwortung von uns, wie wir damit umgehen, von jedem Einzelnen von euch. Salomo, einer der weisesten Menschen, hat auch Fehler gemacht und ist am Ende mit zu vielen Frauen zusammen gewesen, die ihn dann abgebracht haben von dem, was vielleicht weise oder was weise gewesen wäre. Deshalb sind aber seine Weisheiten nicht schlecht. Wir können seine Weisheiten nehmen und wir können aus dem Fehler, den er gemacht hat, lernen. Und wir sollten auch gnädig sein mit Salomo und den anderen Vorbildern, wie Gott es war mit Salomo. Und was ist, wenn du ein Vorbild bist? Ich meine jetzt nicht diese Bills und Bootes, sondern wenn du ein Vorbild bist in deinem Ranger-Team, in deiner Lobpreisband, in deiner Jugendgruppe, in deinem Seniorenkreis, im Hauskreis, in deiner Dienstgruppe. Das sind viele Vorbilder. Und ich bin der festen Überzeugung, dass hier überall in der Gemeinde potenzielle Vorbilder sitzen. Jeder, der hier sitzt, ist ein Vorbild. Und es geht dann einfach auch darum, sich als Vorbild eben nicht auf diesen Sockel stellen zu lassen. Daniel hat sich nicht auf diesen Sockel gestellt und auch nicht drauf stellen lassen. Meine Frau ist sehr schlank, aber Platz hier oben hat sie nicht mehr auf dem Sockel, wenn ich draufstehe. Und wenn ich hier auf dem Sockel stehe, hat Gott auch keinen Platz. Daniel ließ sich nicht auf den Sockel stellen. Und wie hat er das gemacht? Er hat Gott gepriesen, er hat Gott gelobt und das mit seinen Freunden. Das war damals seine Gemeinde, seine Freunde, die um ihn herum waren. Und sie haben ihn gefeiert. Ich komme auf den Videoclip zurück. Sie sagt es auch ganz deutlich. Habe Gott angefleht, dass, wenn es hier nicht mehr um Jesus geht, mir diesen Dienst zu nehmen. Hauptsache, ich gewinne ihn. Denn am Ende zählt nur, was ich in Jesus habe. Ich würde das als kompromisslos bezeichnen. Mein Dienst ist nicht wichtig, sondern Jesus ist wichtig. Nicht, dass ich hier predige, sondern dass Jesus euch klar wird, dass Gott es schafft, rüberzukommen. Um was geht's? Und wer von euch hat in den letzten Tagen Olympiade angeschaut? Ist ja gerade die Begeisterung dort war jetzt gerade nicht so wirklich bei den Temperaturen. Die haben alle gefroren, da waren nicht so viele Zuschauer da. Aber wenn ich Sportschau anschaue und ich denke, jeder kennt diesen Verein hier aus der Gegend, merkt, wie da das Herz brennt. Wenn man in diesen Fankurven reinschaut, wie sie ihre Fangesänge machen, wie sie jubeln. Wer kennt das hier? Yeah! Sofort, der Profi erkennt sofort. Ein kleiner Apfel da oben. Das hier sind Menschen, die vor einem Apple Store übernachten. Sie übernachten vor einem Geschäft, um die Ersten zu sein, die am nächsten Tag ein iPhone kaufen dürfen. Ich bin morgens noch nie hier in die Gemeinde gekommen und habe die Leute geweckt, die vor der Türe schlafen, um die Ersten zu sein, die im Gottesdienst sind. Spannender wäre es vermutlich eher, 9:55 mal die Tür zuzuschließen, wie das in anderen Gemeinden ist, damit der Lobpreis nicht gestört wird. Nur befürchte ich, dass keiner warten würde, bis der Lobpreis vorbei wäre und hier viele Plätze leer bleiben würden. Wo sehe ich die Begeisterung in meinem Leben? Nochmal zurück zum Video. Eine Aussage, die mich sehr getroffen hat. Schon mal eine Nacht damit verbracht, nachzudenken, von wem sich die Spuren in deinem Leben tiefer senken, einsenken, von Jesus oder von dir? Wenn ich darüber nachdenke, welche Spuren mir wichtig sind, mir wertvoll sind, die prägend sind, dann tragen sie seine Handschrift. Wenn ich meine Söhne zum Beispiel anschaue, das, worauf ich wirklich stolz bin, das haben wir geschenkt gekriegt durch die Gnade Gottes. Die Dinge, über die ich mich bei ihnen aufrege, die mich stören, das sehe ich zu oft mich da drin. Meine eigenen Spuren, die würde ich gern oft verwischen. Aber seine Spuren, die sind das, die da sind. Ein anderes Bild. Wer von euch kennt die Postkarte oder das Kalenderblatt Spuren im Sand? Ich denke, das kennen sehr viele. Ihr könnt es nachher in Ruhe lesen. Ich habe das Kalenderblatt hier vorne hin, kann sich jeder durchlesen. Um was oder um wen geht es in deinem Leben? Um Jesus. Es geht darum, sich anzünden zu lassen und ihm nachzufolgen. Und es geht darum, mit allem, was ich tue, ihm Ehre zu geben. Mir hat Daniel geholfen, den Blick zu bekommen, wie es aussehen kann, Gott zu ehren in dem, was ich tue. Und mir hat der Videoclip auch geholfen, weil es mir gezeigt hat, dass es hier nicht um mich geht oder um dich. Im Psalm 115 lesen wir, das sind jetzt Auszüge aus dem Videoclip, nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Gnade, um Treue wille. Paulus schreibt, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als Jesus Christus. Und zwar als den Gekreuzigten. Es geht darum, welche Herzenshaltung habe ich? Mit welcher Herzenshaltung lebe ich? Und mit welcher Herzenshaltung atme ich? Nenn mich doch Christ oder sein Kind, wenn du meinen Namen kennst, aber seinen vergisst, verstehst du eigentlich nichts, wenn du nicht weißt, wer Jesus ist. Suchst du Ruhm von der Welt, wird's dein einziger sein. Er muss wachsen und ich werde klein. Vielleicht stehe ich damit am Ende allein. Schöne Verse, aber was bedeuten die? Für mich bedeutet es, wenn ich Jesus nachfolgen will und mein Nachbar mich kennt und er aber keine Chance hat, das Leben Jesus in meinem zu sehen, weil ich nur damit beschäftigt bin, ihm zu zeigen, was für ein toller Hecht ich bin und ihm nicht sagen kann, dass das, was mir wirklich wertvoll ist, dass es von Gottes Gnaden gekommen ist, dass es mir geschenkt wurde. Wenn ich Jesus Nachfolger sein will und mit meinen Freunden Partys machen kann, Abenteuer erleben, Spaß haben und sie dann aber nichts von meiner Begeisterung für Jesus in meinem Leben sehen, weil der Fußballschal, den ich um den Hals trage, das Kreuz an der Kette verdeckt, dann läuft was falsch. Ich wünsche mir, dass ihr vielleicht, wie ich, anfangt, darüber nachzudenken, um was oder wen geht es in meinem Leben? Wo ist mein persönlicher Schwerpunkt? Wer steht auf diesem Sockel? Ich? Ein Superstar oder Jesus? Ich möchte, dass Jesus im Mittelpunkt meines Lebens steht und das Zentrum wird, auch von meinem Denken, von meinem Handeln. Und ich möchte, dass die Menschen um mich herum das auch wahrnehmen, dass meine Begeisterung für diesen Gott ansteckend wird, dass das Feuer in mir ansteckend wird, dass es andere angezündet werden. Bin ich bereit, den Preis zu bezahlen dafür? Was ist der Preis? Der Preis ist, von diesem Sockel runterzusteigen. Und niemand anders außer Jesus da drauf zu stellen. Und wisst ihr, was das ganz, ganz Geniale daran ist? Wenn ich einen Superstar da drauf stelle, der bleibt da stehen. Wenn ich Jesus da drauf stelle, das Erste ist, was er macht. Er steigt runter von dem Sockel und will mir begegnen. Er bleibt nicht auf dem Sockel. Er ist nicht am Kreuz geblieben, er ist runtergestiegen, um euch zu begegnen, um jeden einzelnen von uns zu begegnen, mir zu begegnen. Aber der Platz gehört ihm. den darf nur er einnehmen. Und das ist die Herzenshaltung, die wir brauchen. Dass wir Gott auf den Sockel stellen, auf den Thron stellen, dass er auf dem Thron ist. Er ist Gott, er ist König, er ist Herr der Herren. Es gibt keinen größeren Herrn als unseren Herrn. Und da soll er auch sein. Diese Ehre soll er kriegen. Und das Geniale an ihm ist, es bleibt nicht auf seinem Thron sitzen. Er begegnet uns.